Ich habe heute einige Aussagen vom Jakobusbrief. Der Jakobus war ja ein Halbbruder von Jesus. Jesus hatte ja noch 4 Brüder in der Ehe dann. Sie haben ja nach der Geburt von Jesus dann die Ehe geschlossen. Und auch ein paar Mädchen. Das steht in Matthäus, kann man nachlesen. Auch mit Namen. Ja, und er hat also einen Brief geschrieben und ich lese zu diesem Glaube im Alltag einige Verse aus dem 3. Kapitel 13. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige sich mit gutem Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Habt ihr aber bitteren... Na, Moment mal, das ist jetzt was Falsches. Na, also was habe ich denn da? 4? Entschuldigung. 4. Ich habe dir das nämlich angestrichen gehabt und das will ich da reinfallen in das. 13 bis 17. Ja, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder jene Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist's. Und eine kleine Zeit scheint es, danach aber auch verschwindet. Stattdessen wollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Hochmut. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Der Jakobus ist einer, der immer ganz prägnant, klar und deutlich Dinge ausgesprochen hat, manchmal vielleicht auch schockierend. Ja, das Handeln im Alltag. Ein Herr kam aus Boston, Ein Herr hatte in Boston einen berühmten chinesischen Gelehrten zu Gast. Er holte seinen östlichen Freund vom Flughafen ab und brachte ihn schnell zur U-Bahn. Als sie durch die U-Bahnhof rannten, keuchte der Gastgeber. Er sagte, wenn wir den nächsten Zug erreichen, werden wir 3 Minuten Zeit gewinnen. Darauf antwortet der chinesische Philosoph, und was werden wir mit den 3 Minuten Wichtiges tun? So ist es. Ohne Planung kann keiner leben. Wer nicht plant, plant falsch. Das zeigen oft die Ergebnisse, die wir dann haben. Der Jakobus, der richtet seine Botschaft an die jüdischen Gläubigen, die in der Zerstreuung waren. Wahrscheinlich haben sie am Pfingsten zum Glauben gefunden. Und nach Pfingsten kam ja die Verfolgungszeit. Und die 12 Stämme sind in alle Länder verstreut worden. Die sind zum Teil auch heute noch. 2 haben sich wieder gemeldet. Ja, und da richtet sich diese Botschaft an diese gläubigen Juden, an Jesusgläubige, also messianische Juden, würden wir heute sagen. Und es sagt in Vers 13, nur also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir dies oder das tun, und in die Stadt gehen und ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Das ist alles okay. Alles gut. Alles durchdacht, im Detail geplant. Sie sind zuversichtlich und selbstsicher. Also alles unter Kontrolle. Der Haken ist, und den erklärt der Salomo, Sprüche 27, rühmt euch nicht des morgigen Tages, denn ihr wisst nicht, was der Tag bringt. Morgen ist Montag. Wir wissen nicht, was der Tag bringt. Vers 14. Das zeigt die 2 Gründe, die ihr nicht wisst, was morgen wie es da um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Als erster Grund, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Wie es um euer Leben steht. Niemand kann planen den morgigen Tag, dass er überstanden ist und dass wir noch leben und dass alles gut geht. Das müssen wir erst abwarten. Und der zweite Grund, Voraussichtlich ist es so, er veranschaulicht hier die Beobachtung aus dem Alltag. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und verschwindet. Ja, wenn es kalt ist und man haucht, dann ist Dampf sichtbar. Dampf sieht man im alltäglichen Leben, aber im nächsten Moment ist er auch verschwunden. Selbst sagt mal das Alte Testament, da hat Gott sich sarkastisch ist den Leuten gesagt, na schaut mal am Himmel, da ist so ein ganz kleines Wölkchen ist da, so ein schöner Kringel. Na und wenn er wieder hinschaut, ist er schon wieder weg. Da hat er nämlich auch angespielt an das Leben der Leute. Und das sind diese zwei Gründe. Jakobus Anliegen ist es, dass die Menschen kapieren, dass ihr Leben vergänglich ist. Und das wird es auch nie vergessen. Und es ist im Hebräischen eigentlich der Dampf, der Atem des Menschen gedacht. Also wenn es jetzt kalt ist, dann atmen wir und wir gehen zur Arbeit, ne? Und dann geht es ein bisschen, oder wenn ich Jogging mache oder was auch immer, dann dampft es ein bisschen aus dem Mund und dann ist der aber auch gleich wieder vorbei. Und das ist das Leben. Auch wenn wir 70, 80 oder wie lange wir auch leben, es ist ein Dampf. Es ist eine kurze Zeit im Zeitalter überhaupt. Das sollen wir also nicht vergessen. Und wie töricht ist es, Gott da zu ignorieren, wenn unser Leben eigentlich nur Dampf ist. Also das betrifft uns jeden Tag aufs Neue. Die Bibel ist sehr direkt und Jesus zeigt auf eine ganz andere Weise dann im Neuen Testament auf, wie der Mensch mit diesem Thema umgeht. Und ich habe mal zwei Situationen durchdacht und das ist einmal der Mann, der sehr reich war. Nichts gegen Reichtum, hat Gott nie gesagt. Er hatte große Länder, er war Großgrundbesitzer, er hat vielleicht auch noch dazu gekauft und so. Kein Problem für Gott. Das Problem war ganz woanders. Er plant in Selbstsicherheit. Und da liegt der Haken. Er ist so der Macher. Ich bin, ja. Und er sagt ja auch in der Bibel, ich will noch größere Scheunen bauen. Ich will meinen Reichtum sammeln. Ich will meiner Seele sagen, ach, jetzt hast du viele Güter. Setz dich hin, ruh dich aus, mach dir ein schönes Leben. Du bist doch ein guter Planer, alles organisiert. Ja, denkst du. Du Narr, sagt Gott, du bist verrückt. Was denkst du, wer du bist? Du hast ohne mich geplant. Und das ist eigentlich wieder genau das Thema. Und der Rind, und ich habe das mal als Demonstration mit schönen Körnern aus meinem Accessoire von meinen Müslis, dann ist das so das Leben, wie man sagt, das Leben rinnt durch die Finger. Es ist ja so ein üblicher Ausspruch, mir rinnt alles durch die Finger. Ja? Und das ist das Leben und im Nu ist es weg. Und das will Gott einfach auch den Menschen in der Bibel hier sagen. Und die Menschheitsgeschichte hat aber nie gelernt. Und wir tun uns auch schwer zu lernen. Und darum ist auch nochmal zweites Gleichnis mir wichtig geworden. Die Bibel hat angefangen und dann kam natürlich die Geschichte mit dem Ehepaar. Ja, und dann begann das normale Leben außerhalb der Tore der schönen Landschaft Gottes und seinem Reich. Ja, und dann war der Noah und er war ein Mann des Glaubens. Und die anderen alle haben gesagt, na, schau doch diesen Spinner an, was macht denn der schon wieder? Bretter und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also der hat es nicht alle. Und die haben gespottet und alles Mögliche gesagt. Und er hat aber geplant. Er hat mit Gott geplant. Denn Gott hat es ihm gesagt, was er tun soll. Und er hat ein Schiff gebaut, eine Arche. Und man sagt heute, es wäre so groß gewesen wie ein heutiges Schiff, erst wieder, also im Normal, also Metallbau möglich war, 14.000 Bruttoregistertonnen. So groß war die Arche. Ja, wo hätte denn sonst auch ein Elefant Platz gehabt, ne? Logisch. Also ein Riesending. Und dann kam die Sintflut. Und nach der Sintflut haben die Menschen wahrscheinlich ganz schnell wieder zu den alten Gedanken gegriffen. Die neuen, die nicht umgekommen sind. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall heißt es da, dass die Menschen einfach nicht mehr und wieder nicht mehr an Gott geglaubt haben. Dann hat Gott Zusagen gegeben. Und sie haben sie in den Wind gesetzt. Und dann kam der Regenbogen. Wunderbare Farben. Und dann die Zusage, wenn du das siehst, alle Zeit, und wenn wir es heute sehen, gilt es uns auch, dann siehst du, dass ich da bin und dass ich dich segne und dass ich dir gebe und dass ich für dich da bin, dich liebe und alles, was Gott so zusagt, auch in der Bibel. Die Esoterik hat es dann andersrum gemacht mit den Spektralfarben, um Gott wieder zu widerlegen. Ja, so ist es. Und wissen wir es eigentlich? Im Augenblick haben wir eine stabile Lage. Wir gehen vielleicht auch ganz normal mal zum Check, das zum Arzt, wenn wir das so macht, und gehen raus und sind sehr betroffen, weil uns eine Krankheit gesagt wird, von der wir keine Ahnung hatten. Von einer Sekunde auf die andere ist das Leben irgendwo anders. Aber schaut mal an, jetzt die letzten Tage auch, von einer Sekunde war das Leben der Menschen in Spanien anders oder aus. Und auch weltweit, was da alles passiert ist in den letzten paar Tagen. So ist es. Also ich denke an einen gedacht, als ich das so durchdacht habe mit dem Thema, einer, der war EC-Vorstand halt, in einem sehr großen EC bei uns da gleich um die Ecke rum, bei Ansbach. Er sitzt am Sofa und ist, war schon älter, dann war vergnügt und war alles wunderbar. Die Frau geht 3 Meter zum Herd und wollte das Essen dann rüberholen. Und bis sie rüberkommt, findet sie den Mann nicht schlafend, sondern tot. Ganz, ganz schnell. In einem Augenblick. Ja, das ist das Leben. Und Matthäus 6, Vers 27 sagt Jesus, er spricht es von einer ganz anderen Seite noch an, wer unter euch kann mit Sorgen seiner Lebensdauer eine Spanne zusetzen? Eine Spanne. Eine Spanne von Minute, Stunde, von einem Jahr, von vielen Jahren. Auch die Werbung schafft es nicht, wenn sie uns diese schönen Medikamente anbietet, unser Leben zu verlängern und noch schön alt zu werden und immer noch ja, da zu sein und nicht sterben zu brauchen. Ja, es ist auch alles ein ausgeschmissenes Geld. Gott lacht ihrer, was die Menschen alles so tun. Es wäre manchmal gut, dass wir den Willen Gottes fragen. Und auch in einer gewissen Gelassenheit des Glaubens dann leben. Das ist ja auch, das ist es jetzt auch dann schon mal angesprochen, weil wir haben auch unterwegs da draußen uns unterhalten. Das ist es, dass wir in einer gelassenen Art, weil Gottvertrauen schafft Gelassenheit. Denn wenn ich Gott vertraue und das festhalte, kann ich nicht im nächsten Moment meine Ängste und meine Sorgen festhalten. Also entweder oder kann ich nur. Und wir sind manchmal so dumm, dass wir unsere eigene Charakteranlage, die wir ja auch haben, die ja auch mitspricht im Glaubensleben, dass wir die nicht einmal auch endlich über Bord werfen und sagen, Gott, ich gebe das dir ab, ich will mich nicht fürchten. Ich will mich nicht immer aufregen und dieses und das festhalten und Ängste produzieren, die ich ja gar nicht weiß, ob sie überhaupt eintreffen. Also ich habe das auch durchgemacht. Ich war ja lange im Reisedienst und habe mich sehr gefürchtet im Wald, allein nachts um 12 Uhr oder so. Denke mir, ist da einer Licht und liegt auf der Straße und provoziert vielleicht das auch, dass ich anhalten muss und mich dann überfällt. Ich habe dann mir alles Mögliche ausgedacht. Ne? Und ja, und da habe ich gekämpft mit Ängsten. Und ich war auch im Kindergarten und habe, im Viertel haben wir ja dann noch mehr Kinder gehabt als hier. Da hatte ich furchtbar Ängste, dass ja kein Kind verunfallt. Ja, oder was da alles passieren kann. Verschluckt ein Baustein und ist gleich tot. Also man denkt ja an alles. Und ich war sehr ängstlich, veranlagt eigentlich. Auf der einen Seite. Und dann habe ich Magenschmerzen gekriegt. Dann habe ich gesagt, Gott, so kann es nicht weitergehen. Ich muss jetzt mit dir also hier einen Deal machen sozusagen. Ne? Ich will jetzt nicht mehr meine Ängste pflegen, ich will die einfach an dich abgeben. Ich weiß, ich kann nicht einmal ein Kind selber über die Straße bringen, dass da nichts passiert. Also ich kann selber gar nichts machen. Was will ich denn auch an Ängste produzieren? Und da habe ich bewusst das abgegeben, gesagt, Gott, ich gebe dir das jetzt ab. Und das war also ein Dauerbrenner immer wieder, bis das sich auch ausschleift, diese ganze Art zu leben. Und Gott hat es geschenkt. Gott hat es geschenkt, dass ich jetzt auch, ich bin ja immer noch viel unterwegs, und dass ich jetzt nicht so immer nur Ängste produzieren muss. Sag Gott, du bist da, du hilfst mir, du bist unterwegs, du bewahrst unterwegs jetzt auf der Autobahn. Und da kann man ja, wenn ich jetzt Ängste habe, dann würde ich ja dann gar nicht fahren können. Ne? Manche fahren ja dann auch nur mit 60 Stundenkilometer, aber die Ängste gehen trotzdem weg. Also ich kann auch mal das Auto über die Autobahn jagen, das habe ich jetzt gemacht, runterwärts vom Erzgebirge. Der muss jetzt mal wieder arbeiten, ne? Er muss dazwischen ja mal richtig mal ausgeblasen werden, ne? Ja, aber mit Verantwortungsgefühl, ja, Verantwortung vor Gott. Er gibt ja uns auch Dinge in den Kopf, dass wir denken müssen. Aber nicht immer mit diesen Ängsten leben. Und das ist so entspannt, gerade im Älterwerden. Und da ist es für mich also eine ganz schöne Erfahrung. Und ich will es einfach weiter festhalten. Glaube und Hoffnung, und diese Liebe Gottes, diese lebendige Hoffnung, festhalten. Und das ist etwas, was eigentlich auch der Matthäus sagt, wir können keine Lebensdauer festnageln. Wir leben jeden Tag aus der Liebe Gottes und aus seiner Bewahrung und er hat seinen Plan, in dem wir dann auch gelassen leben können. Und dann sagt der Jakobus 15 und 16 noch, stattdessen sagt ihr, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses und jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch, dass ihr in eurer Großtuerei sowas gebracht habt. Alles Rühmen ist böse. Ja, der Volksmund hat ja auch einen Ausdruck, ne? Eigenlob. Der Jakobus denkt an die Einstellung und denkt sehr radikal und deckt es uns auch auf. Er sagt den Gemeinden, ihr habt geistlich nichts dazu gewonnen, ihr seid Christen und Bibelleser, aber wo bleibt eure Konsequenz? Diese Frömmigkeit, das hat mich angesprochen, dass ich konsequent bin und immer wieder lerne. Das ist mir ja nicht dauernd. Die Erklärung daraus ist in Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also, das heißt, dieses, ich bin der Angesprochene, der Leser des Wortes, also betrifft es mich. Ich soll prüfen, ob ich auch Täter des Wortes bin. Und er ermahnt und sagt, tu das, telefonier dahin, schreibe dort, kümmere dich mal um was. Dann soll man es auch tun und aufstehen und es tun. Vielleicht auch mal Essen kochen, um jemanden, der vielleicht irgendwas nicht verträgt, etwas Verträgliches zu kochen, aber der allein zu Hause lebt. Und der das einfach auch braucht. Ich denke an jemanden, der auch dann CA hatte und sagte, allein schon von der ganzen Medikamentengeschichte, ich spüre noch, wenn ich was esse, nur noch Baumrinden. So hat sie sich geäußert. Und da habe ich gedacht, na, jetzt muss man mal was essen, kochen wir mal was richtig asiatisch Scharfes. Ja? Da habe ich mal meine Kiste aufgemacht und gesagt, was passt jetzt dazu? Schön was Scharfes, abgerundet scharf. Ne? Und das habe ich dann schnell hingetragen und dann sagte, wow, jetzt spüre ich ja was, dass ich essen kann. Jetzt schmeckt es mir ja auch. Ja. Ja, Gott hat mich direkt getrieben dazu, dass ich das mache. Manchmal denkt man, ach, jetzt mache ich halt morgen oder naja. Und man hat ja auch immer was zu tun. Nein, da gehorsam sein auch. Nicht zu vergessen. Und wenn ich das dann getan habe, sagen, danke Vater, dass du mich dahin geschickt hast. Und dass du mich auch aufgemuntert hast, es zu tun. Wir werden ja auch manchmal so gebremst, dies und jenes nicht zu tun. Wir werden aber auch von Gott gebremst, weil er einen Plan hat. Und da müssen wir auch gehorchen. Also wir können nicht nur immer nach unseren Gedankengängen gehen. Also das ist sehr unterschiedlich. Also auch gehorsam. Sein Gott, in deinem Plan, was hast du da? Was soll ich tun? Aber es geht eben hier nicht um schlechte Taten nur, sondern eben auch unterlassene Taten. Und dafür musste ich manchmal Buße tun. Ja? Ich habe nicht auf dich gehorcht. Ich habe das übergangen. Der Tag ist rum gewesen und ich habe es nicht getan. Man weiß ja manchmal nicht, ob es morgen noch überhaupt wichtig ist oder ob wir es dann nicht mehr tun können. Also das ist manchmal auch eine große Anfechtung. Der Paulus, er gibt da ein Vorbild. Er schreibt den Korinthern, und wir wissen ja, die wir Bibel lesen, die Korinther, die waren also schon die schwierigsten Leute überhaupt im Neuen Testament. Ja, mit denen hat er ständig Händel gehabt. Ja, er hat sie nicht begriffen, sie haben ihn nicht begriffen, sie haben immer Unterstellungen gehabt. Also es war eine sehr schwere Gemeinde, schon von der Herkunft her und wie sie da so gelebt haben und wenn sich ein Mensch zu Christus hin entscheidet, dann braucht er auch Zeit, Dinge abzulegen. Wenn man die dann aber nicht ablegt und einen Strich unter die Rechnung macht, endgültig sagt, das Vergangene ist mit einem Strich abgeklärt vor Gottes Augen und es ist abgelegt, es ist weg, es darf nicht mehr im Alltag erscheinen. Wenn das nicht geschieht, dann wird immer uns das Alte einholen. Irgendeine Weise. Wir kommen nicht raus aus dem Drehrad, das ist der Hamsterrad. Und dann haben sie manchmal gesagt, ja, er soll kommen, also so quasi, sie haben uns angegeben als Gemeinde. Und dann hat der Paulus mal geschrieben an die Korinther, ich werde kommen, wenn der Herr will. Also noch lange nicht, wenn ihr wollt. Ja? So. Also das ist die Antwort. Der Plan Gottes ist wichtig. Also wenn wir planen, planen wir oder sollen wir mit Gott planen. Ist das recht so, wie ich plane? Und wenn nicht, dann korrigiere es mir. Und dann lass mich dann auch gehorsam sein. Der Wille Gottes ist keine Wahlmöglichkeit. Es ist eine Verpflichtung für unser Leben, aber zu unseren Gunsten im Grunde. Ja, weil er ja will, dass es uns gut geht. Und sein Wille ist nie gegen uns, als Gegnerschaft. Sondern sein Wille ist immer also in der Liebe, in dem Verantwortungsbewusstsein geboren. Nur ist mein Kopf manchmal halt doch ein wenig dicker Kopf. Ja? Darin liegt die Geschichte, nicht im Willen Gottes. Weil er möchte uns das Beste geben und will uns führen. Und will uns ja, in seiner Liebe führen auch. Wir müssen uns aber auch manchmal zeigen, wie wir halt so was wir so veranstalten und wie wir so leben. Und halt auch so geboren sind. Wir haben ja auch Anlagen, mit denen man manchmal ein Leben lang kämpft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich schon. Ja, der Wille Gottes ist also keine Wahlmöglichkeit. Es ist ein Angebot, eine Verpflichtung, die wir annehmen sollen. Er bittet uns daran, darum, zu unseren Gunsten. Und dann habe ich für mich gedacht, dann muss ich, und das möchte ich für uns alle denken, bitten um den Willen Gottes, dass ich ihn immer wieder begreife, verstehe, annehme, durchdenke, leben im Willen Gottes. Der Wille Gottes ist für mich persönlich wie ein warmer Mantel, der immer wieder um mich gelegt wird, wo ich mich bergen kann, wenn man ein Kind hat, ja, ja, die zwei, nehmen wir die zwei jetzt mal, und wenn ein Kind, die Kleinen machen es uns ja vor, sie kommen und eine Mutter, oder manchmal hat man vielleicht einen längeren Rock an, die Frauen, oder irgendwie was irgendwas an, dann packen die das und dann ziehen sie es um sich so rum. Haben Sie das schon mal erlebt? Ja. Oder sie haben einen Mantel, dann schlüpfen sie so in einen rein und der Mantel deckt sie zu. Dieses Bild war mir immer, auch mit Kindern, war mir immer für das Bild Gottes ein Bild. Ich darf mich bergen als sein Kind, das er erlöst hat von der Sünde, herausgeholt hat in das Leben als Gotteskind. Darf ich mich so hineinbergen in seinen Willen, wie in einen warmen Mantel. Das tut wohl, gerade in Zeiten der Situation, wo es einem schlecht geht, wo man Trauer hat, wo man angegriffen ist, wo man selber manchmal in eine Situation fällt, wo man sich viele Dinge überlegt, die so gegensätzlich sind, ja, wo man so herausgefordert ist. Und ich denke, das ist das Leben natürlich. Und dann in dieser Geborgenheit eben auch leben. Leben und sagen, danke, dass ich mich bei dir bergen kann. Als erwachsener Mensch bergen kann, wie ein kleines Kind. Kinder werden in der Bibel oft eben auch vorgestellt, weil die so unbedarft sind. Sie tun es. Sie bergen sich. Sie kommen zu Jesus und sie freuen sich da. Ja, werde wie ein Kind, sagt Jesus. Nicht kindisch, aber werde wie ein Kind. Ja, es ist die Liebe des Vaters für seine geliebten Kinder. Und das können wir annehmen und uns daran freuen und uns immer wieder daran erinnern, wenn der Jakobus solche Worte sagt.